Hallo und herzlich willkommen zum Gartengespräch Nummer 6, Thema Kreativität. Schön, bist du wieder mit dabei. Wir möchten dich einladen, in die Urkraft der Kreativität zu tauchen, zu forschen und entdecken, wie und wo Kreativität erlebt und ausgedrückt werden kann. Wir spannen einen großen Bogen zum Thema und beziehen die Kunst mit ein. Es ist auch ein sehr persönlicher Podcast. Wir erzählen dir, was Kreativität für uns bedeutet. Also, viel Vergnügen, mach es dir bequem im Liegestuhl oder in der Hängematte und viel Spaß! Hallo Adelheid.
Hallo Karin.
Herzlich willkommen.
Schön, dass wir wieder zusammen reden
über ja, die Künste. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Das Thema ist ja Kreativität und ich habe ein Gedicht mitgebracht. Es ist von Rick Rubin. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Kreativ, die Kunst zu sein. Die Wurzel der Kreativität liegt in der Fähigkeit, in die Tiefe zu schauen, hinter das Gewöhnliche und Alltägliche zu blicken und zu dem zu gelangen, was andernfalls vielleicht unsichtbar bliebe. Nein, ist nicht ein Gedicht, ist ein Text.
Ja.
Aber ich finde das so wunderschön, weil es etwas anspricht, diesen Bereich hinter etwas zu schauen, hinter den Alltag zu schauen, hinter das Gewöhnliche und vielleicht etwas zu sehen, das unsichtbar ist. Und damit kommen wir zu dem, was für mich Kreativität ist, für mich eine Urkraft. Und gar nicht etwa etwas, das nur ein paar wenige Menschen besitzen, die dann Kunst machen, die viel Geld bringt oder so, sondern Kreativität ist für mich eine Urkraft, die alle haben und die man in verschiedenen Bereichen einsetzen kann. Dass wir auch im Alltag immer wieder kreativ sind, wenn wir Lösungen suchen, Entscheidungen treffen müssen, wenn wir einen Raum einrichten, wenn wir kochen. Also dass für mich Kreativität eine große Kraft ist, eine Urkraft.
Ja, das finde ich auch und das merke ich auch immer wieder. Und ich bin jetzt gerade bei einer Ausstellung gewesen von jungen Frauen um die 30, die alle Mütter sind. Und mit diesem Unsichtbaren ist mir gleich wieder die Care-Arbeit gekommen. Weil ich denke, das hat ein Mann jetzt gesagt und dann ist es doch wieder diese etwas hehrere Kunst, sage ich mal. Und das, was die Frauen machen, diese Frauen, diese jungen Frauen, die haben nämlich sich gesagt, wir sind Mütter und wir sind Künstlerinnen und wir bleiben Künstlerinnen und wir lassen uns nicht vor diese Frage stellen, entweder oder. Und die eine hat eben auch erzählt, selbst Marina Abramović, die ja wirklich sehr radikale Kunst gemacht hat, hat irgendwann gesagt, ja, man muss sich entscheiden, entweder Kinder oder Kunst. Und diese jungen Frauen aus Mulhouse und Basel und Freiburg im Breisgau, die sagen, nee, wir machen alles. Wir sind Mütter und wir sind Künstlerin und wir bleiben Künstlerin und wir stellen das auch dar. Und die haben eine Ausstellung gemacht, wo das wirklich sichtbar ist. Die eine hat eine riesengroße Puppe genäht, eine Mutterpuppe, riesig, aus verschiedenfarbenen Stoffen, alles verschiedene Häute, die es ja gibt bei uns Menschen. Also so braun und beige und rosa und Riesenbrüste. Und die sitzt da und ist eben Mutter und kreativ. Und eine hat eine Performance mit ihren beiden Kindern gemacht, eben so dargestellt, wie das ist mit dem Essen und was sie nicht mögen und was sie mögen. Und eine hat eine Art Altar gemacht, ein Altarbild, ja, so dreiteilig. Und hat darin, und das ist auch wieder diese Stoffkünstlerin, hat das bestickt und genäht und darin drei Videos von sich als Schwangere. Unglaublich. Also es sind sehr nachdenklich machende Sachen. Und eben, sie zeigen hier, das ist es auch. Während so ein Mann ja eher quasi das, was da im Hintergrund läuft, was mit Kindern, falls er überhaupt welche hat, läuft, völlig wurscht ist. Das spielt ja nie eine Rolle. Habe ich noch nie bei einem männlichen Künstler gesehen, dass das mit in seiner Kunst war. Aber da ist es sichtbar. Wie ist es als Mutter Künstlerin zu sein. Und sie nehmen das und zeigen das. Und das ist ja auch das Unsichtbare.
Ja.
Und weil wir das ja auch schon ganz oft hatten, diese unsichtbare Care-Arbeit, die muss gesehen werden, die muss wertgeschätzt werden.
Ja, unbedingt.
Und Frau muss sich nicht entscheiden, bin ich jetzt Mutter oder bin ich Künstlerin, sondern sie darf alles.
Das ist sehr schön. Ich bin sehr froh, dass du genau das jetzt auch an den Anfang bringst. Magst du dich erinnern, als wir den Podcast über die Mütterlichkeit hatten? Und da habe ich ja noch gesagt, dass meine vier Kinder das kreatürlichste Erlebnis überhaupt für mich war. Und ich da das Gefühl eben auch hatte, ich bin der Kreativität so nahe mit diesem Kinderkriegen. Und das stärkt für mich wieder dieser Gedanke, dass es eine Urkraft ist.
Ja.
Und dass sie überall gelebt werden kann, aber dass wir sie auch überall wertschätzen.
Ja.
Es geht dann wieder um die Wertschätzung.
Ja.
Also um die Care-Arbeit geht vielen Orten unter. Da muss man einfach wieder darüber reden. Was mir gefallen hat bei Rick Rubin, als ich jetzt sein Buch gelesen habe und über ihn, dass er sich unglaublich auch gekümmert hat, immer um die Leute, die bei ihm im Studio waren. Und dass er andere Methoden angewendet hat, wenn er gespürt hat, jemand hat Angst vor dem Mikrofon oder jemand ist gerade nicht in seiner Kraft, dass er ein unglaubliches Gespür hat für Menschen, wenn sie in ihrer Kraft sind und dass er da unkonventionelle Methoden angewendet hat. Und das finde ich eine schöne Form auch von Care-Arbeit und auch den Menschen zu stützen in der Kreativität, dass man in die Kraft kommt. Und da ist für mich auch so ein Aspekt der Kreativität. Es hat etwas mit Verbundenheit zu tun, dass ich mich verbunden fühle mit mir oder dem großen Ganzen. Und da habe ich ja geforscht in diesem Thema der spontanen Kreativität von Tenzin Wangyal Rinpoche, weil mich das so fasziniert hat, wie kann man diese Verbindung und diesen großen Kontext darin spüren, bevor es dann auch in diesen ganz konkreten Ausdruck geht. Und er spricht zum Beispiel von der Kraft der Offenheit und der Kraft des Gewahrseins, die Kraft der Inspiration, die Kraft der Reifung und dann die Kraft der mühelosen Manifestation. Und heute Morgen haben wir auch schon darüber gesprochen, dass wir die Tendenz haben, zu angestrengt etwas zu wollen. Und das finde ich einen wichtigen Aspekt, an dem ich im Moment sehr forsche und ausprobiere, dass es ein müheloser Ausdruck wird, dass Manifestation spontan und mühelos geschieht. Und dieser Gedanke fasziniert mich sehr, weil ja um uns herum alle etwas anderes behaupten. Es geht nur, wenn man sich entscheidet, es geht nur, wenn man nicht und wenn man so und wer nicht so, hat gar keine Chance. Damit nehmen wir uns jeden Tag diese unglaubliche Kraft, die uns einfach zur Verfügung steht, kappen wir, schränken wir ein.
Ja, es ist eine Einengung und eine Beschränkung und ich glaube, wenn man merkt, dass es im sogenannten Flow ist, das ist anders. Und das Leben selber ist eigentlich eher so als fließend, glaube ich, gedacht und nicht als Anstrengung und Festhalten und etwas so partout zu machen, wie ursprünglich gedacht. Es kommen immer Sachen dazwischen. Es regnet, deswegen sind wir nicht im Garten, obwohl wir es Gartengespräche nennen. Es ist jemand krank und man hilft dort und kommt dann zu spät. So ist eben das Leben.
Ja.
Dann läuft es so. Und sich damit auszusöhnen, dass eben dann das nicht mehr ganz so konform ist oder nicht mehr so stimmt.
Da ist für mich eben diese Kraft der Offenheit, die ich sehr wichtig finde, sie immer wieder zu kultivieren, also immer wieder in diese Öffnung zu gehen. Und die zweite Kraft, jetzt wenn ich auf diesem Prinzip einmal da weiterdenke, ist ja dieses Gewahrsein, diese Wahrnehmungsfähigkeit. Und da habe ich genau zu diesem Thema noch einen schönen Satz oder einen schönen Abschnitt in diesem Buch Kreativ die Kunst zu sein gelesen. Auch wenn wir nicht ändern können, was wir wahrnehmen, können wir doch unsere Wahrnehmungsfähigkeit verändern. Wir können unser Gewahrsein dehnen oder verengen, es mit offenen oder geschlossenen Augen erfahren. Wir können im Inneren still werden, um mehr von dem wahrzunehmen, was um uns herum geschieht, oder aber für Ruhe im Außen sorgen, um besser wahrzunehmen, was in uns geschieht. Wir können uns so nah an etwas heranzoomen, dass es die Form verliert, die es zu dem macht, als dass es erscheint, oder uns so herauszoomen, dass es wie etwas völlig Neues wirkt.
Ich finde es spannend, dazu diese Künstlerinnen zu erwähnen, die ich mitgebracht habe. Es gibt ein Buch über Hilma af Klint, diese schwedische Malerin, die war aber mit anderen Frauen zusammen und man weiß gar nicht so genau, ob das tatsächlich alles von ihr ist oder ob die das von einer anderen ist oder ob sie es gemeinsam gemacht haben. Und drei Frauen haben ein Buch darüber geschrieben. Hilma heißt das Buch. Die drei Autorinnen sind Sophia Lundberg, Alison Richmond und M.G. Rose. Und das ist eben über diese Frauen-Künstlerinnen-Gruppe. Und die haben sich nämlich in Trance versetzt. Und die eine hat aufgeschrieben und die andere hat quasi die Erlebnisse gehabt in der Trance. Und eine andere, sie waren manchmal fünf, manchmal sechs, manchmal drei. Und die andere hat gezeichnet, eine hat gemalt. Und daraus ist eigentlich das Werk von der Hilma af Klint entstanden. Das fand ich spannend. Die haben spiritistische Sitzungen immer gemacht.
Habe ich nicht gewusst.
Ich auch nicht. Ich fand das sehr interessant. Und es ist sehr schön beschrieben und ein sehr dickes Buch. Es ist nicht direkt eine Biografie, aber gleichzeitig ein Roman. Es ist eine Fiktion, aber gleichzeitig auch Realität. Also es ist gut recherchiert. Und eben dieses, wo die Kunstkritik eben sich derzeit mit beschäftigt ist, herauszufinden, ist das alles tatsächlich Hilma af Klint oder ist es eine der anderen Frauen? Oder haben sie es zusammen gemacht? Weil die auch immer zusammen waren. Die haben das zusammen oft gemalt. Die hatten auch ein Atelier. Irgendein reicher Freund hat ihnen das zur Verfügung gestellt. Da haben sie sich nachts getroffen, weil das irgendwie noch damals tabu war für Frauen.
Das ist auch heute manchmal noch.
Kunst zu machen oder spiritistische Sitzungen. Und dann hat irgendwann sich ein Nachbar beschwert und dann durften sie irgendwann nicht mehr. Also auch über diese Zeitgeschichte ist auch so spannend.
Die Frau, die die abstrakte Kunst erfand.
Ja, das ist mittlerweile anerkannt. Es hieß ja immer, Kandinsky war derjenige, der die abstrakte Kunst erfunden hat. Aber mittlerweile, sie hat es viel früher gemacht, früher als Kandinsky. Und Kandinsky war interessanterweise auch dort und auch Steiner war dort. Und diese beiden Männer haben jeweils dann die Frauen quasi runtergemacht mit dem, was sie da machen. Mhm. Und möglicherweise hat Kandinsky, nachdem er dort war, abstrakt gemalt, nachdem er sie erst mal runtergeputzt hat. Und auch Steiner hat sie erst mal runtergeputzt, Rudolf Steiner. Also das ist eine spannende Geschichte wieder, dass die Frauen da was entwickelt haben und die Männer wieder gesagt haben, lass es bleiben, so ungefähr.
Es wird Zeit, dass sich das ändert. Ja, wir waren ja noch in der Katharina Große Ausstellung in Bern und da war ja auch so spannend, sie durfte eine ganze Vogue gestalten und dann hat sie gesagt, aber sie möchte das mit anderen Frauen machen. Sie hat sich auch verbunden mit anderen Frauen zusammen. Und was das Spezielle ist, die ganze Vogue war ohne Werbung. Ja. Sie bekam diese Carte Blanche und sie hat mit diesen verschiedenen Frauen, die alle kreativ tätig sind, über die ganze Welt verteilt, diese Vogue gestaltet. Und sie haben auch das Frauenbild gesprengt, das normalerweise gerne auf diesen Zeitschriften vorne drauf dargestellt wird, immer diesen bestimmten Typ Frauen und wie eine Frau auszusehen hat. Und das ist ja unglaublich kreativ. Und wieder kommt diese Offenheit, die es einen Moment lang braucht. An dieser Stelle möchten wir euch gerne kurz einladen in die Ausstellung von Katharina Große in Bern im Kunsthaus mitzukommen.
Also ich fand es spannend, ihre Gedanken zum großen Denken, dass es nicht um die Größe geht, sondern darum, die Grenzen zu erweitern, dass sie sich auch als Bindeglied begreift zwischen der vergangenen Generation und der Generation, die nachher kommt, da will sie ja da in Brandenburg schon was machen. Das fand ich schon spannend, dass sie in dem Sinne dann politisch auch agiert. Das hat sie ja auch gesagt, sie ist nicht Politikerin, aber sie macht da, wo sie ist, macht sie was, was unser Denken verändert, wie die Welt oder die Natur oder das Leben sein kann. Und das finde ich jetzt sehr spannend. Was mich allerdings dauernd noch irritiert hat, ist, das kostet ja alles ein Heidengeld. Wo kommt dieses Geld her? Wer sponsert sie?
Ich finde diese Überlegung sehr spannend, wenn du sagst, woher kommt das Geld? Das kostet ja einen Heidengeld, das ist ein Riesenaufwand. Und was finde ich sehr spannend bei den Werken von Katharina Große, dass sie es immer wieder auch schafft, wie in eine Kontroverse zu kommen. Auch ihre Ausstellung in Aarhus, Und was ich so spannend finde, ist, weil ich meine, Kriege sind ja auch sehr aufwendig und kosten ein Heldengeld. Und nie fragen wir uns, woher kommt das Geld. Oder? Und sie hat ja in Aarhus eine ganze Landschaft weiß und rot gefärbt und die Leute waren entsetzt, obwohl da eine vierspurige Straße durchgeht, über die sie gemalt hat und in Sichtweise ein riesen Industriegaswerk ist. Und nie stehen die Leute da auf und sagen, nee, diese Straße. Aber als sie da mit der Farbe hinkam, was ich ja schon verstehe, aber da kam die Kontroverse, Kunst, die schädlich ist. Aber wie viel im Alltag machen wir, das absolut schädlich ist und niemand steht auf. Sie schafft das immer wieder, Kontroversen auszulösen. Ja. Finde ich sehr interessant.
Das stimmt, ja.
Auch in den Dimensionen, in denen sie wirkt.
Ja.
Was regt dich vor allem an der Ausstellung von Katharina Große?
Dass das unsere Zeit ist, dass sie auch jetzt lebt und ich lebe jetzt. Und ich lasse mir gerne von denen, die auch mit mir diese Zeit, in der wir stecken, miterleben, was erzählen, wie die mit umgeht, mit ihrer Zeit, mit unserer allgemeinen Lebenszeit. Was mich dann inspiriert, hinzugucken, wie ich mit meiner Lebenszeit umgehe. Da nehme ich viele Gedanken und Worte auf von ihr. Und ich werde auch noch auf anderen Ebenen stimuliert, inspiriert, bekräftigt, die ich jetzt noch gar nicht so in Worte fassen kann, die aber allein zum Beispiel durch die Farben mich auf Ebenen anregen, die dann in mein Leben eine Freude bringen oder einen Impuls bringen, der nicht unbedingt in Worte kommt oder in Handlungen, aber ich komme in Gefühle und ich gehe vielleicht auch anders mit meinen Gefühlen dann um und nehme sie mehr an in ihrer unglaublichen Fülle und Vielfalt an Farben, weil sie das so wild auch macht und es sind ja wilde Zeiten auch. Während vieles so von früher ist halt relativ geordnet. Aber in so einer Ordnung leben wir ja gar nicht mehr. Wir leben nicht in Ordnung, wir leben in Chaos, finde ich. Und dann bin ich froh, wenn jemand anders in dem Chaos irgendwas strukturiert. Dann weiß ich, man kann auch Chaos strukturieren.
Da kommt doch auch für die Kunst eine schöne Bedeutung, dass die Kunst auch den Zeitgeist prägt oder ausdrückt. Ja. Die Kunst widerspiegelt einerseits den Zeitgeist, aber gleichzeitig prägt sie ihn auch. Ja. Und das finde ich eine wunderschöne Zuordnung für die Kunst und den Sinn, die Kunst haben kann und so auch, wenn auch sanft oder nicht so bestimmt, Einfluss nehmen kann.
Sie hat es ja in Dänemark auch gemacht, dieses Besprühen der Natur über die Straße hinweg, über den Strand hinweg, über die königliche Wiese hinweg. Hat sie doch, oder da in dem Film tauchte das auf, wurde ja dann auch wie eine Wunde. Und es in dem Moment, als das fiel, dass es wie eine Wunde ist, habe ich das auch so begriffen oder auch so sehen können, dass eben diese Natur, die Verwundung der Natur gezeigt wird. Eben durch die Kunst. Ja. Und dass es dadurch diesen Rabatz gegeben hat, dass die Leute aufgestanden sind. Eben bei der Straße sind sie nicht, bei dem Gaswerk sind sie nicht. Aber da haben sie auf einmal gemerkt, hier passiert was.
Ja, der Alltag ist manchmal gefährlich, weil wir uns gewöhnen. Und dann hören wir ja auf, gegen diese Straße zu rebellieren, weil wir das Gefühl haben, wir kommen da nicht an. Und dann integriert man es auf eine Art, die nicht gesund ist. Und dann ist es gut, wenn Kunst kommt und da halt mal diesen Rabatz auslöst.
Das war wirklich dann wild. Und sie arbeitet ja mit ganz vielen Menschen zusammen, weil sie so große Sachen macht mit ihrem Bruder, mit dem Musiker aus ihrer Schule und mit den jungen Künstlerinnen und richtig großen Gruppen. Also sie bezieht ganz viele Menschen mit ein. Und es wird auch deutlich, dass es nicht ihr alleines Werk ist. Es ist ihr Name, aber es sind viele, die mittun, die sie erwähnt, die erwähnt werden, die Platz finden, die teilhaben.
Das fand ich auch ganz wichtig, dass das deutlich wird. Weil das ist bei den alten Meistern im Grunde auch gewesen. Das habe ich nämlich auch mal irgendwo gelesen. Die alten Meister, Rembrandt und all die, die hatten Schulen und die Schüler haben das Zeug gemalt. Er hatte den Entwurf und die haben dann die Riesendinger auch gemalt, die Riesengemälde. Und er hat signiert. Das ja, ist nicht ich, immer der eine.
Nee, das braucht Hilfe und Unterstützung und Zusammenarbeit. Was ich eben spannend finde, ist dieser Gedanke, dass die Kunst, dass man da nicht willentlich zerstören darf und sinnlos zerstören, was ich ja absolut einverstanden bin, aber dass wir oft im Alltag diese Zerstörung akzeptieren. Also du findest, sie ist eine faszinierende Person, weil sie sich getraut, mit diesen großen Sachen zu machen.
So große Dinge zu gestalten, dass ich denke, dass die Erziehung wahrscheinlich tatsächlich eine Rolle spielt, eben dieses Elternhaus, in dem sie aufwuchs, wo sie so frei erzogen wurden, ihre beiden Brüder und sie, und wo die Mutter eine Künstlerin ist, mhm, und wo der Vater Germanist ist oder die Uni Bochum mitgegründet hat anscheinend, das Germanistische Institut. Also das fand ich schon beeindruckend. Ja, es macht eben doch viel aus, wie du aufwächst. Das ist natürlich eine Erleichterung, wenn du diesen Hintergrund hast, gehst du auch ganz anders in die Welt, wie wenn du erst deinen Platz herstellen musst. Ja. Sie hatte einen Platz, allein vom sozialen Herkommen her. Ja. War das.
Mir ist jetzt auch klar, warum sie so Kontroversen auslöst, weil sie im Interview sagt, dass sie das auch beabsichtigt.
Ja.
Sie möchte ja anstoßen.
Sie wurde so aufgezogen, sie wuchs so auf in den 68ern, dass einfach all diese Freiheiten da waren. Das weiß ich auch noch aus der Zeit, das ist ja meine Generation, da war ich ja noch Studentin. Das war einfach alles frei, alles war möglich, alles war frei. Ja. Das auch unabhängig von deiner Herkunft, da waren ja ganz viele, und gerade die Ruhr-Universität Bochum war ja für die arbeitenden Menschen, für die Kinder der Arbeitenden und nicht nur für die Hot-Volley. Das war damals in der Tat, und die Mutter hat es ja auch gesagt, es war eine optimistische Zeit, eine Zeit, in der wir keine Grenzen hatten.
Ja, das, und alles wenn man ist das möglich. Drin
hat, dann kann man das. Und ich merke es auch, dass eben Jüngere mir oft sagen, dass ich so selbstverständlich manches mache. Und dann denke ich auch, dass das aus dieser Zeit kommt, dass wir keine Grenzen hatten oder die Grenzen überwunden haben bewusst und dadurch freier in die Welt gehen.
Es gäbe noch so viel Interessantes und Spannendes über Katharina Große zu erzählen, aber wir fahren jetzt erstmal wieder zurück und möchten euch noch über andere Künstlerinnen und Künstler erzählen, um das Thema Kreativität und Kunst aus möglichst verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Was mir noch gefallen hat, ist von einer Künstlerin, die japanische Zen-Philosophie macht. Sumi Painting heißt es und sie heißt Koshu. Und ihr Lehrer hat zu ihr gesagt, das Leben hat viele schwierige, schlammige Zeiten. Aber was auch immer im Leben passiert, behalte das reine Blütenblatt wie die Lotusblume, welche im Schlamm wächst.
Mhm.
Und es ist ja so, das Leben geht auf und runter und manchmal ist es wirklich auch schwierig und es sind schwierige Umstände. Aber die Lotusblume wächst aus dem Schlamm. Und in all diesen Zeiten, wie das reine Herz zu bewahren, auf eine Art. Sie versucht, auf das zu achten. Und da habe ich eben auch gerade über Chagall gelesen, der auch so schwierige Zeiten erlebt hat, in Russland geboren ist und Jude war und flüchten musste. Und er hat sich immer irgendwo diese Freude im Herzen erhalten können. Und es gibt so ein bekanntes Bild von ihm, wo er spaziert in einem schönen Anzug und an der Hand hält er seine Frau, die in der Luft schwebt. Mhm. Das ist so eine Kunst, die ja nicht darum geht, etwas, das schlimm ist, schön zu reden, überhaupt nicht. Aber ich finde das ein schönes Bild, diese Lotusblüte im Herzen zu bewahren. Und gerade in schwierigen Zeiten finde ich die größte Herausforderung, da ein Gegengewicht zu schaffen.
Es gibt jetzt so neuere Forschungen in der Biologie, dass vieles,
tatsächlich in der Tier- und Pflanzenwelt nicht nur immer der Fortpflanzung dient, oder diese Fortpflanzung war ja immer so der Grund für alles, was da immer geschieht an Metamorphosen und Wandlungen in der Natur, sondern dass man sieht, oh, es ist auch die Schönheit ein Motiv und dass möglicherweise die Partnerwahl aufgrund der Schönheit geschieht. Und dann kommt natürlich immer das Argument, aha, die Schönheit zeigt auch, dass eben, was weiß ich, dieser Vogel besonders gesund ist oder so und dieses Vogelweibchen dann deshalb das nimmt. Aber vielleicht geht es auch, das ist ein Forscher, dessen Namen ich vergessen habe, der das jetzt so als These aufgestellt hat. Ja, vielleicht geht es einfach um die Schönheit, weil es ganz oft schöne, eben der Pfau oder solche Tiere, häufig in der Vogelwelt, aber auch in anderen, ja, dass die einfach schön sind. Und diese Blumen, Schönheit ist einfach ein wunderbares Element.
Absolut.
Und dann aber auch so bei der Lotusblume und dem Schlamm, denke ich, da macht man, oder zumindest kenne ich es so vom Yoga her auch, dass man dann wieder den Gegensatz macht, aha, der Schlamm ist das Dreckige und das Schlimme und das Ungute und das Böse und das Schlechte. Und die Lotusblume ist das Schöne und das Reine und das Hehre. Und da werde ich so rebellisch, weil ich denke, ah, ich kann auch mal den Schlamm schön finden und in dem Schlamm herumspielen. Warum muss da immer gleich wieder eine hehre Lotusblume herauswachsen? Der Schlamm ist verdammt wichtig. Daraus ist das Leben entstanden wahrscheinlich.
Ja, das sagst du etwas ganz Wichtiges. Das geht für mich auch wieder in diese Wahrnehmung erweitern, dass letztendlich unsere Bewertungen oft auch die engen Situationen schaffen. Dass wir etwas so schnell bewerten und negativ bewerten, als dass wir es als einen Teil von einem Ganzen sehen können. Und dass wir mehr in Verbindungen und Zusammenhängen denken und diese Wertungen versuchen rauszunehmen. Ja. Ja, also weil vor allem diese Gut-Schlecht-Wertungen, so ganz schnell fällen wir die.
Ja. Und da würde ja auch ein neues Weltbild draus sich ergeben, ein neues Menschenbild. Ich habe gerade auch mit einer jungen Tänzerin gesprochen, die ein Stück gerade macht und auch Stipendien irgendwie vom Kanton, glaube ich, bekommen hat. Das wird sie, glaube ich, im Herbst dann aufführen. Und die auch so sagt, sie will weg von diesen eben gut, schlecht, von diesen beiden Begriffen, positiv, negativ, und einfach eine Welt, wo die Phänomene da sind.
Ja.
So, wie sie sind. Und nicht zu sagen, oh, dieses eine Phänomen ist das Gute und das andere ist das Schlechte.
Ja.
Und das ist ja auch sehr erleichternd, wenn wir das mal weglassen, einfach.
Ja.
Also auch für unser eigenes, für unsere eigene Psyche merke ich, wenn ich das weglasse, dann ist es okay, dass ich jetzt mal nicht geputzt habe. Dann ist es okay, wenn Staub liegt.
Ja, ja.
Davon geht die Welt nicht unter.
Nee.
Und ich bin auch deshalb kein schlechter Mensch.
Was ich hier noch spannend finde, ich habe ein Buch, das heißt Wie Kunst dein Leben verändern kann. Und das ist etwas, was ich in meiner Ausbildung auch erlebt habe zum Thema Kreativität, dass wir ja oft das Augenmerk darauf haben, was wir erschaffen, also auf das Werk oder auf das kreative Medium. Und es gibt auch eine Gegenbewegung. Wie kann Kunst mein Leben verändern? Oder wie wirkt ein kreatives Medium auf mich? Das gibt wie eine Wechselwirkung. Mhm. Es ist ja nicht nur so, dass ich da was aus mir heraus kreiere. Das Medium selber macht auch etwas mit mir.
Ja.
Und dieses Buch, Wie Kunst dein Leben verändern kann, geht einem auch
von
ein bisschen...
Von wem ist das?
Susie Hodge. Und sie hat ganz viele Künstlerinnen und Künstler genommen und ihren Bildern auch aufgezeigt. Und der Inhalt sagt eben zum Beispiel, wie es helfen kann, ist so in Kapiteln unterteilt. Die sagt, es kann Wut zerstreuen, Angst bezwingen, Furcht begegnen, Stress abbauen, Einsamkeit bewältigen, Trauer verarbeiten, Selbstreflexion anregen, Empathie lernen, Inspiration erleben, Energie erzeugen, Hoffnung finden, Glück annehmen. Und ich finde das sehr, sehr schön. Man könnte jetzt sagen, gut, das geht jetzt in Richtung Kunsttherapie oder das habe ich ja oft auch erlebt in der Musiktherapie, dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss nicht Musiktherapie machen, damit Musik mir nützt. Musik bewegt sowieso. Also all diese Medien haben einen positiven Einfluss auf unser Leben. Die Kreativität an sich, aber auch die Kunst.
Ja, auch das passive Genießen. Ich fühle mich dann immer genährt, wenn ich in Ausstellungen oder Konzerten oder Kino oder Theater war oder Bücher lese. Das ist wie Nahrung.
Das ist absolut Nahrung und da muss ich dir jetzt unbedingt etwas erzählen. Ich war am Freitag in Biel in der Altstadt am First Friday. Das ist ja das Kulturfest, das jeden Monat, jeden ersten Freitag in der Altstadt stattfindet. Da lebt die ganze Altstadt mit Gesang und Tanz, Theater und alle Geschäfte haben offen und die meisten kochen etwas. Da habe ich etwas erlebt, das mich so unglaublich berührt hat und ich bin nicht die Einzige. Da war auf einem Platz ein kleines weißes Zelt, so 2,5 mal 2,5 Meter, also sehr klein. Und da draußen stand ein Lied unter vier Augen. Die Beschreibung war ein leerer Raum, zwei Stühle. Paquita Maria sitzt da. Der zweite Stuhl ist frei für sie. Nehmen Sie Platz. Schweigen Sie, schauen Sie, hören Sie, Paquita Maria singt für Sie ein Lied unter vier Augen.
Oh, wie schön.
Und jetzt war das so speziell, da hat man so ein paar Leute vor dem Zelt stehen gesehen und alle wollten da mal rein. Und jeder war auch so ein bisschen, was kommt da, was ist da? Und dann bin ich da reingegangen und habe mich hingesetzt und da saß eine junge Frau mit so leuchtenden Augen, die so geblinkt haben. Und man setzt sich hin, begrüßt sie und dann schaut sie einem an und sie schaut, was hier entsteht in diesem Raum, in dieser Stimmung zwischen diesen zwei Menschen. Und dann beginnt sie zu singen. Und dann singt sie ein Lied, wo sie das Gefühl hat, das Thema ist im Raum und es passt zu dir. Und es ist unglaublich berührend. Du sitzt da und du kannst es gar nicht fassen. Es hat so eine Intensität. Mhm. Und ich sage das wegen dem Nährenden. Sie ist so konzentriert und sie scheint so feinfühlig zu sein. Und bei mir zum Beispiel hat sie mir so, ich verrate nicht alles, weil es ja auch ganz ein intimer Moment war, aber sie hat so den Körper gewebt und hat so einen rhythmischen Sprechgesang genommen und dann plötzlich dazwischen kamen ein, zwei Sätze, andere und du sitzt da und du denkst, wie ist das möglich? Sie trifft etwas in dir. Ich habe gedacht, wieso kann sie das wissen, ein Thema? Ja, also den Schlüsselsatz dazwischen kann ich ja auch verraten. Sie hat gesungen auf Französisch und dann hat sie zu mir gesagt, deine Malerei ist schön. Und lass dich nicht in ein Quadrat stecken.
Die kannte dich nicht.
Nein, die hat mich noch nie gesehen.
So stark.
Und im Vorfeld schon hat sie dieses Thema genommen, wie sie gesagt hat, ja, es gibt so Fälle, aber die sind keine Quadrate. Und sie hat das so angespielt und sie hat damit wirklich mein Thema getroffen mit dieser vielfältigen Kreativität, die ich schon mein Leben lang lebe. Und dieses immer das Gefühl, wie alle sagen, ja, du musst nur das eine machen oder so. Und sie sagt in diesem Moment, lass dich nicht in ein Quadrat stecken. Und in mir hat, ich weiß auch nicht, mein Herz ist explodiert, wie wenn so, ja, genau. Also ja, meine Sehnsucht, diese Freiheit zu leben, die Kreativität in aller Freiheit zu leben, in allen Formen. Und dann kommst du da raus und dann habe ich die Leute beobachtet und da sind auch Freunde von mir und Freundinnen von mir da hineingegangen und sie hat zum Teil, habe ich das Gefühl, sie hat es selber erfunden, aber zum Teil bei einem Mann, das hat ein Freund von mir erzählt, hat sie ein Lied gesungen von einem Sänger und der Mann hat gesagt, wie hat sie es gemacht? Es ist mein absoluter Lieblingssänger und mein absolutes Lieblingslied, das sie genau getroffen und gesungen hat. Und alle, die da rauskamen, die hatten eine Mischung von gerührt, Tränen in den Augen und diese Kreativität, die sie da eingesetzt hat, dieses Medium, das war ja auch eine Präsenz und es war Zugewandtsein, es ist fast eine Form von Care-Arbeit, zu schauen, was kommt, was entsteht und das hat sie gesungen mit Worten und aus der Musiktherapie habe ich auch gelernt, dass die Stimme den höchsten Appellwert hat. Also dass das etwas ist, das uns sehr berührt. Und ich fand, das ist unbeschreiblich. Also wirklich, wirklich. In diesem kleinen Zelt, das der Rahmen gab, ging die ganze Welt auf.
Stark.
Ja. Und das zeigt wieder die Erfahrung von diesem Unsichtbaren, dass es ja da ist. Dass dieses Unsichtbare sichtbar macht. Und es sitzt in diesem Raum ohne Worte und da ist etwas spürbar, wie eben dieser viel größere Zusammenhang. Mhm.
Ja. Klingt so bezaubernd. Wäre ich gerne auch gewesen.
Ja.
Ja,
ja, also wirklich, das war unglaublich. Und wir alle, diese Mann hätte uns alle filmen sollen. Ja. Wir kamen da raus, wie verwandelt.
Ja, das glaube ich. Ja, ist wie so ein Zauber.
Ja.
Und eben auch die Intuition hat sie genutzt. Und dieser Intuition zu vertrauen, die ja jetzt auch gerade so durch die Planetenstände sehr angeregt wird, dass wir diesen sechsten Sinn, der nicht so greifbar ist, eben diese Ahnung, die Intuition, dass wir den nutzen.
Ja, das finde ich sehr schön, dass du das sagst. Und das fand ich auch sehr spannend in meiner Forschung, dass es dieses sich öffnen für etwas, das größer ist als wir, oder diese Intuition, das zu empfangen, das habe ich durch ganz viele Bücher, durch viele Ebenen immer wieder gefunden. Das finde ich bei Wangyal Rinpoche, das finde ich in diesem Buch, die Kunst kreativ zu sein oder wie Kunst sein Leben verändern kann, das finde ich hier bei den Künstlerinnen, die Künstlerin, die so japanisch malt, das kommt immer wieder. Hier ist ja noch ein Gedicht von Robert Henri, der sagt, es geht nicht darum, Kunst zu machen, sondern darum, in diesem großartigen Zustand zu sein, der Kunst unvermeidlich entstehen lässt. Da sind wir dann auch wieder beim Flow. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ein großer Impuls für mich ist auch, wenn ich verschiedene kreative Medien nutze, sei es singen, schreiben, tanzen, malen, dass ich manchmal auch diese Sehnsucht habe, in diesen Flow zu kommen.
Mhm.
Ich habe eben das Gefühl, das bringt mich dem näher.
Mhm. Ja, es ist wie eine Art Trance. Vielleicht.
Ja, also das war wirklich ein unglaublich schöner Moment und spannend.
Ja.
Also, ich glaube, wir lassen das wirken und soll sich jeder selber mal Gedanken machen oder auf den Weg machen, die Kreativität in sich zu kultivieren.
Ja.
Ihr diesen Platz zu geben, sie ist immer schon da auch. Sie ist immer schon da, aber ihr diesen Platz zu geben und ja.
Und sie enthält alles.
Sie enthält
auch alles. Auch die Küchenarbeit und auch die Einkaufsarbeit und alles, was im Alltag geschieht.
Auf alle Fälle im Alltag, ja, das finde ich so, so wichtig, dass der kreative Ausdruck immer und jederzeit möglich ist. Schön. Ich danke dir.
Danke dir, Karin.
Spannend.